Ja, ihr Lieben, großer, mächtiger, unergründlicher und doch gnädiger Gott. Das ist immer wieder eine Diskrepanz oder ein Spagat, die wir mit unseren menschlichen Sinnen nicht wahrnehmen können. Und deswegen ist er uns so nahe gekommen. Und das ist ganz gut, sich daran zu erinnern, jedes Jahr, wenn es wieder Weihnachten wird. Und nochmal diese menschliche Dimension, die dieser Herr auch hat, uns so richtig auf der Zunge zergehen zu lassen und so richtig durchs Herz gehen zu lassen. Ich glaube, genauso wie wir es gesungen haben, kann man darüber dann am Ende nur staunen, über diesen Gott. Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen erinnern an das, was vor einigen Wochen schon mal war, und den Faden wieder aufnehmen. Großes Thema, die Liebe Gottes, die erschienen ist in seinem Sohn Jesus Christus und die sich zeigen und widerspiegeln und äußern soll in den Menschen, die zu ihm gehören. Das ist, glaube ich, ein unerschöpfliches Thema, weil es nicht so einfach ist, das so zu leben, wie er sich das vorstellt. Ich nehme euch nochmal, auch gerade die, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, ein bisschen damit rein, worum es eigentlich ging. Wir haben uns gedanklich damit beschäftigt, dass die Gemeinde Jesu Christi zu ihrem Aufbau so eine Grundsubstanz an göttlicher Liebe braucht. Vielen Dank. Eine Matrix sozusagen, die Matrix der Liebe. Im Epheserbrief Kapitel 3 haben wir gelesen, der ganze Leib wird zusammengehalten, also Leib Christi, dieses Bild, dieses sehr plakative Bild von einem Körper, der aus verschiedenen Teilen und Organen besteht, mit dem Haupt oder dem Gehirn der Steuerungszentrale Christus, und daraus ein gesunder Körper entsteht, ein sehr gutes plakatives Bild. Dieser Leib wird zusammengehalten von verschiedenen Sehnen, Gelenken, aber gefüllt und aufgebaut mit der Liebe Gottes. Das gibt ihm Kraft, das gibt ihm Ausstrahlungskraft, das gibt ihm das, was er an Substanz haben soll. Die Matrix sozusagen. Dann haben wir gehört, die Liebe ist nicht irgendwie die Liebe, die wir ständig im Mund haben, sondern die Liebe ist eine Flamme Gottes. Mal die erste Folie ruhig. Eine Flamme Gottes. Im Hohelied lesen wir, dass mächtige Fluten sie nicht auslöschen können und dass Ströme sie nicht ersticken können. Diese Flamme Gottes. Ihr müsst euch vorstellen, nicht diese kleine Adventskerze hier vorne, wenn ich da jetzt einen Eimer Wasser drüber kippe, dann ist sie platt. Es gibt noch nicht mal Rauch. Aber das könntest du mit der Liebe Gottes machen, in diesem Bild der Flamme, und sie würde nicht ersticken, immer noch brennen. Das ist diese Liebe, von der seine Gemeinde durchdrungen werden soll. Dann haben wir gelesen, diese Liebe tatsächlich ist ausgegossen in unsere Herzen, in die Herzen derjenigen, die ihr Leben Christus anvertrauen. Sie ist präsent durch den Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Diesen Heiligen Geist, der Wohnung in dir nimmt, wenn du sagst, ja, Jesus, ich übergebe dir die Herrschaft in meinem Leben, du sollst mein Herr sein. Dann ist diese Liebe durch den Heiligen Geist präsent in dir. Ohne Liebe, haben wir verstanden, ist alles, was wir tun, wie zwei Topfdeckel, die wir zusammenschlagen, scheppernd. Relativ fruchtlos, irgendwie kantig und hart und unbequem. Auch wenn wir es noch so gut meinen, ohne diese Liebe, schreibt Paulus den Korinthern im Kapitel 13, ist alles wie eine eiserne Schelle. Und wohlgemerkt, wir reden hier von einer Liebe, die immer noch da ist, auch wenn sie nicht erwidert wird, auch wenn sie mit Füßen getreten wird oder sogar gekreuzigt wird. Die ist immer noch da. Das ist nämlich die Liebe, mit der Christus dich liebt und sein Leben für dich gibt. Die soll sich erweisen. Diese Dimension von Liebe soll sich erweisen in seiner Gemeinde, an den verschiedenen Orten über die ganze Welt verteilt. Noch immer gegenüber Gott und den Menschen in Kraft, in Wahrheit, in der Tat, die soll wie eine Glut durchdringen, was zu ihm gehört. Und daran soll die Welt tatsächlich erkennen, die Gesellschaft, die Menschen, die Gott noch nicht erlebt haben, die soll an dieser Glut, an dieser Matrix erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Das hört sich so einfach an. Und es ist so schwer. Es geht nämlich darum, dass Menschen, und zwar wirklich die gesamte Menschheit nach Gottes Plan, in diesen Kreislauf der Liebe zurückgeholt wird, den es ursprünglich gab. Da war Gott der Schöpfer, der die Welt und den Menschen erschuf. Und er liebte die Menschen und seine Schöpfung und die Menschen erwiderten diese Liebe. Ein Kreislauf der Liebe von Gott zu den Menschen und von den Menschen wieder zurück zu Gott. Der wurde krass, brutal, jäh unterbrochen in der rückwärtigen Dimension. Gott hat niemals aufgehört, die Menschen dieser Welt zu lieben. Niemals, bis auf den heutigen Tag. Und er wird damit auch nicht aufhören. Der Mensch allerdings hat irgendwann aufgehört, diese Liebe zu erwidern. Und das Beste, was Gott sich wünscht, ist, dass dieser Kreislauf, diese Erwiderung wieder funktioniert. Funktioniert. Deswegen braucht es diese Glut in seiner Gemeinde. Wer sonst denn sollte dem Rest der Menschheit zeigen, was eigentlich die Substanz des göttlichen Wesens ist? Die Liebe zum Herrn, haben wir verstanden, erweist sich in der Liebe zum Nächsten. Das ist ein ganz spannender Gedanke. Sie erweist sich in der Liebe zum Nächsten. Du wirst es oft erleben, dass Menschen, die Gott ergriffen haben, die sagen, ja toll, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, ich möchte ganz bewusst und mit meinen Worten und Taten auf der Seite Gottes stehen. Und sie sagen, sie lieben den Herrn und das glaube ich ihnen auch. Wir lieben alle den Herrn. Wir tun uns schwer, die Menschen zu lieben. Wir tun uns schwer. Und dieser Herr, den wir lieben, sagt uns, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Er hat eine so vollständige Identifikation mit dem Menschen, dass das, was du einem deiner Nächsten tust, so ist, in Gottes Herz so ist, als hättest du es ihm persönlich getan an Wohltaten. Das ist das, was Gott sich am meisten wünscht. Und damit würde tatsächlich dieser Kreislauf der Liebe, der eigentlich ewiges Heil bedeutet, so war es nämlich im Paradies gedacht, damit würde der wieder funktionieren. Ganz praktisch für uns, auch noch zur Erinnerung. Wir sind eine Gemeinde hier, wie die Bibel sagt, Leib Christi. Ein vielleicht etwas ungewöhnliches Wort, aber wenn wir schon länger unterwegs sind mit dem Herrn, dann haben wir das Bild gut vor Augen in der Region Oberharz. Und wir haben darüber nachgedacht, dass es bei uns tatsächlich eine Diskrepanz gibt zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe untereinander. Wie gesagt, Gott möchte, dass beides da ist in der gleichen Intensität. Und er hilft uns, wenn wir sagen, du, wenn du mich liebst, wenn du das ausdrücken willst, dass du mich liebst, dann tu deinen Mitmenschen was Gutes. Damit drückst du aus, dass du mich liebst. Wir haben da eine Diskrepanz. Wir haben verstanden, oder ich hatte euch ja auch gesagt, ich nehme das so wahr, ich glaube, da sind wir nicht die einzige Gemeinde, dass es uns leicht fällt, auf den Herrn zuzulaufen und ihn von ganzem Herzen zu lieben, nicht aber unbedingt die Menschen, mit denen er uns hier in ein Beziehungsnetz gestellt hat. Das ist so ähnlich wie in einer Familie, da kannst du dir deine Verwandten auch nicht aussuchen. Eine Gemeinde ist von Gott zusammengestellt, das glauben wir ganz fest. Auch hier diese Gemeinde Klausthal-Zellerfeld, eine Ortsgemeinde. Die Menschen, die hier sind, die gehören hierhin. Diese Verknüpfung dieser beiden Dimensionen ist auf jeden Fall sein Ziel. Dadurch werden Menschen, die Gott bisher nicht kannten, aufmerksam. Das trifft Herz und Verstand. Und genau dafür will Gott uns ausstatten. Wir dürfen uns anstecken lassen, entzünden lassen von dieser Flamme Gottes. Habt das bitte ganz deutlich vor Augen, diese Flamme Gottes, diese unauslöschliche Liebe Gottes. Wir dürfen uns anstecken lassen von dieser Flamme, die nicht verlöscht bis in eine neue Erde und einen neuen Himmel hinein. Und wir wollen darin heute Morgen praktische Schritte gehen. Darüber zu wissen und zu sagen, ja, das haben wir verstanden und das sehen wir auch so, das ist eine Sache. Und dann gehen alle nach Hause und denken, das haben wir jetzt alle verstanden und es sollte ja eigentlich so und so und so sein. Deswegen wird es heute Morgen ein bisschen praktisch. Und ihr seht schon da oben, ich da, ihr hier. Eine Aussage aus dem ersten Johannesbrief. Die möchte ich heute in das Zentrum dieser Worte stellen. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Übrigens ganz nebenbei, ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich ursprünglich aus der lutherischen Kirche komme. Das ist mein Konfirmationsspruch. Und ich wusste schon immer, dass der mir ins Herz gemeißelt worden ist. Das hat mich so unglaublich angesprochen, immer schon. Und ich habe immer gefunden, ja, genau, darum geht's. Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen daran beteiligen. Und tatsächlich, damit wir diese Aussage so richtig verinnerlichen und dann auch umsetzen können, muss ich, wie wir das immer machen, ein bisschen im Umfeld des Textes ausholen. Es ist ja immer gut, wenn wir einzelne Aussagen aus der Bibel nehmen, das ist eigentlich völlig illegal. Ja, wenn ich euch einen so einen Vers hier dran plakatiere und sage so, das ist jetzt mal die Leitlinie für vielleicht den Rest deines Lebens. Ein Vers aus der Bibel. Deswegen möchte ich euch mit reinnehmen in das Umfeld, in den ganzen Kontext. Der Apostel Johannes, der das geschrieben hat, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, war einer der 12 Jünger Jesu. Ein unmittelbarer Augenzeuge. Der kannte den Herrn nicht von dem über den, über den, über den, unmittelbar. Und er ist derjenige, der als einziger der Apostel in ganz hohem Alter, wirklich hohem Alter, eines natürlichen Todes gestorben ist. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an eine Geschichte, wo der Petrus Jesus fragt, wie das denn alles sich so entwickeln wird und was er denn mit ihm vorhat. Oder beschwert sich darüber, dass Jesus dem Johannes gegenüber irgendwas sagt, was er mit ihm vorhat. Und Jesus weist ihn ganz, wir finden grob, ganz klar zurecht, was geht's dich an, was ich mit ihm vorhabe, mit dem Johannes. Kümmer du dich um deine eigenen Sachen. Das war meine Ansage, der Johannes. Die Briefe und auch überhaupt seine Schriften, auch das Evangelium, dürfen wir uns auch klar machen, ist wichtig, auch fürs Zeitraster, sind ungefähr 90 nach Christus geschrieben worden. Das heißt, ungefähr 30 Jahre, nachdem überwiegend die anderen apostolischen Briefe geschrieben wurden. Das heißt, 30 Jahre ist nochmal eine ganze Generation von Gemeinden, die es bis dahin gab. Da hatte sich schon einiges ereignet bis dahin. Der erste Johannesbrief ist genau wie der Epheserbrief, 30 Jahre früher, wie gesagt, ein Rundbrief an genau dieselbe Region von Gemeinden. Auch Johannes war in Ephesus, genau wie Paulus Ephesus besucht hat und hat an die Gemeinden natürlich vielleicht nicht mehr dieselben Gemeinden, vielleicht andere Gemeinden, aber dieselbe Region von Gemeinden diesen Brief gerichtet. Auch ein Rundbrief. Das heißt, da sind ganz viele grundsätzliche Aussagen drin in diesem Brief. Wenn ihr ihn lest, werdet ihr das sehen. Das ist nicht so, wie wenn ich jetzt Marion einen Brief schreiben würde und ihr würdet das alle lesen, denken, verstehen wir alles nicht, weil es eben nur für Marion gedacht ist. Es gab, auch wichtig für uns zum Verständnis, im Umfeld zu der Zeit, auch im Umfeld von Ephesus, ein Riesenproblem mit Irrlehren zu der Zeit. 60 Jahre nachdem Christus von der Erde gegangen war, wieder zum Vater, gab es ein Riesenproblem mit Irrlehren. Und wie ihr euch denken könnt, im griechischen Einflussbereich von philosophischen Einflüssen. Die Gnosis vor allem, eine philosophische Richtung, die... Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf kommen, die dieses Menschenbezogene in unserem Herrn einfach vergeistigt und auf eine philosophische Gedankenebene stellt, die eigentlich kein normaler Mensch mehr so richtig fassen kann. Diese Einflüsse waren so intensiv und so schädlich, dass die drohten tatsächlich, die Gemeinden richtig zu zerstören. Ich glaube, wir sind heutzutage gar nicht so weit davon. Ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft durchdrungen ist von allen möglichen Gedankenströmungen und Richtungen, von geistigen Philosophien und sonst noch so ein Zeug, entschuldigt bitte diesen Ausdruck gegenüber der Botschaft des Evangeliums, dass wir da genauso dran sind eigentlich wie die Leute früher. Diese Irrlehren, und es gab tatsächlich mit Wanderpredigern, die gingen von Ort zu Ort, wurden diese Irrlehren verbreitet. Und sie hoben diese christliche Botschaft, diese praktische, handfeste, menschenbezogene Botschaft, auf so eine philosophisch-mystische, intellektuelle Ebene und damit auf eine endlos diskutierbare Ebene. Das kennen wir doch heute auch, ne? Wenn man sich über theologische Wahrheiten auseinandersetzt und endlos und fruchtlos darüber diskutiert. Tatsächlich im Rahmen der Gnosis war der Grad der Erkenntnis das Maß der Dinge. Eine eiskalte Matrix gegenüber der göttlichen Liebe. Alles, was verkopft, vergeistigt, philosophiert wird, ist einfach nur kalt. Die Briefe vom Johannes, 3 gibt es davon, 1., 2., 3., betonen genau aus diesem Grund, sie betonen das Heil, was die Menschen in Jesus haben. Sie machen die Leute gewiss, dass sie das wirklich haben, weil dieser Jesus Mensch geworden ist. Sie betonen die Wahrheit und wir kennen das auch aus seinem Evangelium, sie betonen die Liebe Gottes. Dazu dürfen wir uns auch Gedanken machen über die Person vom Johannes. Der hat nämlich eine ganz erstaunliche Charakterumwandlung erlebt. Wenn ihr das Evangelium und seine Briefe lest, dann denken wir, na ja, der Johannes ist auch so irgendwie so ein kleiner Philosoph. Das sind auch Worte, die man nicht nur einmal liest und dann auch sofort behält, sondern der muss ein auch geistig fitter Mensch gewesen sein, aber er war offensichtlich auch ein Haudegen. Er hat eine erstaunliche Umwandlung seines Charakters erlebt, vom Donnersohn zum Jünger an der Brust Jesu. Das lesen wir in den Evangelien. Jesus selbst übrigens gab ihm und seinem Bruder den Namen die Donnersöhne. Und es schien mit ihrem Temperament zu tun zu haben. Da gab es mal so eine Begebenheit. Jesus ging ja von Stadt zu Stadt und die Jünger wurden manchmal vorausgeschickt. Und sie sollten nach Samaria gehen und Samaria verwehrte Jesus, diesem Jesus von Nazareth, den Eintritt in die Stadt, den Eingang in die Stadt. Und die zwei kamen zurück und sagten, Herr, sollen wir nicht beten, dass Feuer und Schwefel vom Himmel fällt? Und dann steht nur in so einem ganz kleinen Satz, und Jesus wies sie zurecht und wandte sich einer anderen Stadt zu. Wer außer mir wünscht denn das auch manchmal irgendwelchen Situationen? Gut, dann sind wir ja schon mehrere. Das war sein Charakter, voller Eifer, das ist ja eigentlich gut, ja, bisschen überbordend, voller Eifer. Später lesen wir in der Abendmahlsrunde, als es darum geht, wer Jesus wohl verraten wird, dass die Jünger sich so anstupsen und sagen, frag doch mal den Johannes, der ist am dichtesten dran. Vielleicht weiß der es oder der traut sich vielleicht zu fragen. Der Jünger an der Brust Jesu. Und ausgerechnet dieser Jünger, ausgerechnet dieser ehemalige Donnersohn, schreibt sein Evangelium, seine Schriften, die Offenbarung, ja dann später überhaupt mit den zentralen Bausteinen Wahrheit, Liebe, Vaterherz. Unglaublich. Das ist eindrucksvoll, was dieser Mensch in sich für eine Verwandlung mitgemacht hat. Er schreibt genau in diesem Brief, am Anfang dieses Kapitels, was wir jetzt haben, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Das muss ihn richtig gepackt haben in seinem Herzen. Er hat das erlebt, wie ihm göttliche Liebe erwiesen wurde und ist dahingeschmolzen mit all seiner Kantigkeit, mit all dem, was aufbegehrt, was Dinge selbst in die Hand nehmen will, was irgendwie Dinge zum Guten regeln will. Und er hat dann direkt auch nochmal so einen 3,5-jährigen Intensivkurs durchlebt, wie man diese Liebe, die man selbst erfährt, auch an den Rest der Menschheit weitergeben kann. Er schreibt übrigens auch in diesem Brief, auch manche ganz persönlichen Worte, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Es ist tatsächlich so, wir vermuten das nicht nur. Er hat erkannt und geglaubt. Sein Meister war ein Mann nicht der schönen, schmeichelhaften und blendenden Worte, sondern bei höchster Geistesgegenwart, das ist ja immer wieder frappierend und erstaunlich, ein Mann der Tat. Handfest. der hat nicht rumgesülzt auf Neudeutsch. Der hat den Leuten nicht Honig um den Bart geschmiert. Der ist nicht diplomatisch rangekrochen und hat erstmal ein paar Kniefälle gemacht, um jemanden dann für sich zu gewinnen, die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er war handfest. Und er war direkt und mitten im täglichen Leben der Menschen. Völlig authentisch. Völlig authentisch. Handwerker, Zimmermann lesen wir, das ist eigentlich so ein Baumann, also mehr als Zimmermann. Das war das Baugewerbe überhaupt. Handwerker, Familienoberhaupt, nachdem offensichtlich sein Vater sehr früh gestorben war, hatte Jesus als ältester Sohn die buchstäbliche Verantwortung für seine Familie. Und Rabbi, mitten im Leben, von höchster intellektueller und geistlicher Dimension. Und der Johannes, das müssen wir jetzt klar machen, wenn wir uns diesen Vers die ganze Zeit betrachten. Der Johannes kannte aus seinen frühen Jahren, er war ja wahrscheinlich ungefähr gleich alt wie Jesus, ungefähr gleich alt. Er kannte aus den frühen Jahren den Ausdruck der damaligen Frömmigkeit, der damaligen Geistlichkeit. Vor allem äußerte sich das in umfassenden Reden, in wortreichen Gebeten, in Scheinheiligkeit, später dann in philosophischen Ausschweifungen, aber in vielen, vielen Worten. Umfassenden Reden, das kannte er. Alles geschah im Namen des Herrn oder in irgendeiner großen, bewundernswerten geistigen Dimension. Aber es deckte sich nicht mit ihrem Leben und berührte und veränderte nicht die Herzen. Das kannte Johannes ganz genau. Irgendwo in den Evangelien steht, dass die Leute sich wundern über die Reden Jesu und die sagen, wer ist der? Der redet mit Vollmacht und nicht so, wie die Pharisäer es tun. Boah, der redet mit Vollmacht, das heißt, das geht ins Herz. Also Johannes kannte das alles, was man mit Worten so alles schön fromm anrichten kann. Aber er hatte auf der anderen Seite auch mehr und mehr, wirklich mehr und mehr, diese aufopfernde, tätige Nächstenliebe erlebt. Diese Liebe seines Meisters. Bis hin übrigens zum stellvertretenden Tod am Kreuz. Und unter diesem Kreuz steht der Johannes, der ehemalige Donnersohn, und nimmt den Auftrag für die Versorgung der Mutter Jesu entgegen. Ein Liebesbeweis der Tat gegenseitig. Diese tätige Nächstenliebe seines Meisters, unseres Meisters. Ich finde dieses Wort Meister so schön. Es ist leider ganz out. Aber ja, wir sagen Herr, wir sagen Jesus, Meister ist was Tolles. Die war immer 100% auf das Umfassende, wirklich auf das Umfassende, körperlich, seelisch, geistliche und geistige Wohl des Menschen gerichtet. Umfassend. Immer wenn Jesus seine Wunder tat, begegnete er zuerst den natürlichen Bedürfnissen der Menschen. Die Leute, die alle Hunger hatten und ihm zuhören wollten, die wurden einfach mal so satt gemacht. Immer zuerst die natürlichen Bedürfnissen. Immer 100% wahrhaftig, nicht beschönigend, nicht irreführend, nicht aufgesetzt, nicht abgehoben. Manchmal verletzend klar. Bam! Denk ihr, boah, wie kann man jemandem sowas sagen, wenn er so dem Petrus sagt, was kümmert's dich, was ich mit dem Johannes vorhab? Kümmer du dich um deinen eigenen Kram. Also der Johannes kannte diese beiden Dimensionen, ganz klar. Und im Laufe seines langen Lebens, und er hatte ganz sicher seine eigene Verwandlung vor Augen, und wenn, dann hat ihm das seine Familie gespiegelt, nehme ich mal an. Er wusste, diese Liebe, die zum Heil führt, die lässt sich nicht religiös, philosophisch diskutieren. Die erweist sich praktisch und in absoluter Wahrhaftigkeit am Menschen. So und nur so, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Das ist eigentlich eine eher unscheinbare Aussage innerhalb von dem Briefkontext. Ja? Eigentlich eher unscheinbar, man denkt, Menschenskind, da steht so viel drin in dem Brief, wieso nimmt sie jetzt ausgerechnet das? Aber ich glaube, es ist ein Angelpunkt für zwei ganz wesentliche Dinge für den Johannes, nämlich diese Ausdrücke von Liebe und Tat und Wahrheit. Darin liegt eine große Dimension, ein riesiger Spielraum von Lebensgestaltung. Wir müssen auch verstehen, sein Brief richtet sich tatsächlich an die Kinder Gottes. Deswegen schreibt er, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Also ein Insiderbrief an Leute, die schon eine Weile mit dem Herrn unterwegs waren, die bedroht wurden, wie gesagt, von diesen Irrlehren und die einfach neu befestigt werden mussten. Wir dürfen das heute auch auf uns übertragen. Der ist an Gemeindeinnensysteme gerichtet. Aber ich glaube, Menschen, die bisher noch nichts mit Gemeinde zu tun hatten, haben auch was davon. Da könnt ihr uns mal in die Karten gucken, was wir uns so hinter die Ohren schreiben sollten. Direkt für uns heute Morgen. Der erste Teil, ihr Lieben. Bitte keine Lippenbekenntnisse. Bitte keine Beweise irgendeiner Rede oder Gedankenkunst. Ich spreche jetzt auch von mir, aber ich denke auch für viele andere. Wir sind oft so schnell dabei, es bei freundlichen Worten zu lassen. So schnell. Alles gut gemeint. Wir trösten mehr oder weniger manchmal unangebracht. Wir machen manchmal auch leider leere Versprechungen. Wir lieben es, auch wir, ihr Lieben, lieben es, diese ethisch wertvollsten Dinge im Gespräch hin und her zu schaukeln. Alles auf der Ebene von Gedanken und Worten. Nicht mit Worten, noch mit der Zunge. Es ist interessant, dass beide Begriffe da gebraucht werden. Das ist jetzt mal extra für Pfingstler geschrieben, glaube ich. Das könnte nämlich durchaus auch ein Hinweis darauf sein, auf dieses Phänomen der Zungenrede. Nicht mit Worten, noch mit der Zunge. Die Zunge steht für das Wort Glossolali, ist der griechische Begriff für Zungensprache, steht für Sprache, aber eventuell ist jetzt eine kühne Behauptung, ich glaube trotzdem, dass es durchaus gemeint sein kann. Wem das nicht so geläufig ist, es gibt eine Gebetssprache des Heiligen Geistes. Die Bibel spricht von dem Reden, von dem Sprechen in neuen Zungen. Glossolali steht im griechischen Text. Das ist eine Kraftwirkung des Heiligen Geistes, die sich äußert in Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Sprache, die man selber ein- und ausschalten kann, aber die man selber nicht versteht normalerweise. Es gibt dann auch wieder die Gabe der Auslegung dieser Zungensprache. Aber normalerweise sprechen wir in diesen Sprachen und wir verstehen sie nicht. Die Korinther, die Gemeinde in Korinth 30 Jahre vorher, hatte eine ausgeprägte Dimension von Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Die haben das erlebt. Die haben Zeichen und Wunder gesehen. Die haben in neuen Sprachen, in dieser Sprache des Heiligen Geistes gesprochen. Die hatten Menschen unter sich, die das auch auslegen konnten und es auch prophetisch, also göttlich inspiriert, auch in die Herzen sprechen konnten. Und Paulus schreibt den Korinthern ziemlich deutlich, ihr Lieben, geht nicht mit geschwellter Brust daher, wenn ihr diese Zungensprache laut und deutlich praktiziert, denn die ist zu eurer eigenen Auferbauung. Davon haben Menschen, die um euch rum sind, nichts. Kurzer Blick zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass Johannes, wenn er in Ephesus war, auch die Gemeinde in Korinth kannte. Und es mag sein, dass nicht mit Worten noch mit der Zunge zu lieben auch das bedeutet. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Vielleicht bin ich auch die Einzige. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass wenn ich jemandem was Gutes tun will, fange ich an, für den in neuen Sprachen zu beten, was bitte nicht falsch verstehen, ganz sicher nicht schlecht ist. Aber der brauchte es vielleicht viel mehr, dass ich ihn anrufe oder dass ich mit ihm eine Tasse Kaffee trinke oder dass ich ihn mal frage, was kann ich denn für dich tun? Nicht mit Worten, noch mit der Zunge. Stattdessen bezeichnet er hier zwei, ich würde mal sagen, Säulen. Die sind für ihn die Grundpfeiler dieser Liebe, die, wenn diese Liebe eine Gemeinschaft durchdringt, die Welt revolutioniert. Das ist jenseits von allem, was wir irgendwie in unserer Seele und in unserem Herzen von Liebe verstehen. Stellt euch das mal vor, wenn diese Dimension von Liebe uns durchdringen würde, hier in Clausthal-Zellerfeld, in dieser Gemeinde, wir würden förmlich explodieren. Menschen in diesen Kreislauf der Liebe zurückholen. Das ist Gottes Herz. Dafür gab er seinen Sohn. Dafür blutet sein Herz noch immer. Diese zwei Säulen sind die Tat und die Wahrheit. So mal die Worte weg. Tat und Wahrheit. Kurz ein paar Gedanken über die Wahrheit. Was heißt es denn, Liebe in Wahrheit zu erweisen? Auweia, das ist ein längeres Kapitel, das will ich heute nicht ausführen. Ich möchte nur ein paar kurze Hinweise geben. Es heißt nämlich ganz bestimmt nicht, mit der Wahrheit so um sich zu schlagen, dass man nur Flurschaden anrichtet, wo man geht und steht. Es heißt nämlich ganz bestimmt auch nicht, in jedem Fall in sehr persönlichen Angelegenheiten zu konfrontieren, weil ich soll ja lieben in Wahrheit. Und wenn ich jetzt sehe, der ist, da liegt er ein bisschen schräg, dann muss doch einer mal was sagen. Ja, 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 das ist eine längere Geschichte, da muss dann erstmal Vertrauen aufgebaut werden, dann sollte man auch, das im Kopf zu haben, ganz klar, nicht die Betonabrissbirne. Wir wollen es uns doch mal vom Herrn abgucken, genau wie der Johannes das offensichtlich auch getan hat, denn der wollte Feuer und Schwefel über Samaria erbitten. Wir gucken es uns mal ab von ihm. Ich glaube, dass an erster Stelle stehen muss, dass wir uns mit diesem Geist der Wahrheit füllen lassen. Mit diesem Geist der Wahrheit. Der sagt nämlich genau, an welcher Stelle ich was zu tun, zu sagen und zu lassen habe, wenn ich mich immer wieder nach ihm ausrichte. Das ist dieser Geist, der in alle Wahrheit führt und der im Licht ist. Wenn wir es uns von Jesus abgucken, genau wie Johannes, dann sehen wir zu, dass wir durchschaubar sind, wir selbst. Wir fangen bei uns an. Wir sind durchschaubar. Wir sind authentisch. Wir schmieren nicht Honig um den Bart, schmeicheln nicht. Weg mit der Sülze. Wir sind um das Wohl des anderen bemüht. Alles Arbeit am eigenen Herzen. Wir sind um das Wohl des anderen bemüht. Und daraufhin dann können wir, wie Paulus das den Thessalonichern schreibt, die Unordentlichen zurechtweisen. Die Kleinmütigen trösten, die Schwachen tragen, aber geduldig sein gegen jedermann. Dann können wir das, wenn wir an dem eigenen Herzen arbeiten, gefüllt mit diesem Geist, der in alle Wahrheit führt. Das nur mal kurz zum Thema Wahrheit. Was ist denn die tätige Liebe? Auch wieder vom Herrn abgeguckt. Ich würde behaupten, bevor ich loslege und jemandem die Treppe putze, wenn er monatlich das Treppenhaus putzen muss oder solche Dinge, geht das mit einem ersten Schritt der Hinwendung zu. Ich muss erstmal anfangen, mich für die Leute zu interessieren, die mir an die Seite gestellt werden. Auch wieder vom Herrn abgeguckt. So fing das nämlich bei ihm auch an. Der erste Schritt. Ich merke auf, wer seid ihr denn eigentlich? Wer bist du denn eigentlich? Was macht dein Leben aus? Ich höre zu, ich nehme Anteil, Vertrauen wird aufgebaut, ich entwickle eine Kultur von Ehre und Wertschätzung, ich entwickle Sensibilität für die Bedürfnisse des anderen. Übrigens, das ist fantastisch, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Diese Inspiration durch ihn, dass du durch den Heiligen Geist weißt, was der Mensch braucht, der dir da gerade gegenüber ist. Das ist dann diese Dimension der göttlichen Kraft, die auf all das draufkommt. Der erste Schritt der tätigen Liebe ist die Hinwendung zum Menschen. Ganz praktisch, hier für uns gegenseitig. Hab ruhig den einen oder anderen vor Augen, da komme ich nämlich gleich noch drauf, mit dem du das vielleicht einüben möchtest. Ganz kurze Beispiele, wenn ihr an Nikodemus denkt, mit dem Jesus sich mitten in der Nacht verabredete, weil der ganz gewichtige Fragen hatte über das Heil. Der nahm sich Zeit, mitten in der Nacht, damit er nicht entdeckt wurde am helllichten Tage. Zachäus, den Zöllner, den er aus dem Baum holte und sagt, du, zu dir komme ich und bin dein Gast. Das war eine riesengigantische Ehre in der Kultur. Das ist nicht wie bei uns, wenn sich jemand einlädt und man denkt, Mann, ist ja unverschämt, der lädt sich ein. Im Gegenteil, in der Kultur ist es eine gigantische Ehre für den Zachäus gewesen, dass er zu ihm nach Hause kommt und ihm zu seiner Ehre verschafft, ihm seine Ehre verschafft. Wenn ihr an Maria, Martha, Lazarus denkt, die Frau am Jakobsbrunnen in der Mittagshitze, dieses Eingehen auf ihre Situation oder überhaupt die 12 Apostel natürlich, mit denen Jesus 3,5 Jahre lang sein Leben geteilt hat. Für Jesus fing die tätige Liebe auch an damit, dass er sein Leben mit den Menschen geteilt hat. Der zweite Schritt ist dann die praktische Unterstützung. Und das ist offensichtlich für den Johannes auch der Anlass für diese Aussage. Er sagt nämlich im Vers davor, wenn aber jemand in dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? 1. Johannes 3, Vers 17, also direkt davor. Er nimmt richtig genau dieses zum Anlass. Tatsächlich, für die praktischen Schritte können wir uns auch wieder von Jesus abgucken. Wir dürfen ja von ihm lernen, sein Joch, seine Führung auf uns nehmen, damit Reich Gottes sich ausbreitet. Natürlich erwies er das in Zeichen und Wundern, plakativ, um den Vater zu zeigen. Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen. Wir haben das vorhin gesungen, Wasser wurde zu Wein. Das ist meine praktische, tätige Nächstenliebe. Mein lieber Schwan, wenn dem Bräutigam die Schamröte ins Gesicht steigt, weil er für seine Gäste keinen Wein mehr hat, und dann ist das Wasser auf einmal der beste Wein, den die Leute je getrunken haben. Da kannst du natürlich sagen, ja gut, das ist natürlich eine Dimension, da kann ich ja dann gleich bei Schritt 1 bleiben oder am besten doch lieber in Worten und mit der Zunge. Nein, nein, bitte, wir wollen das auch erwarten. Jesus hat den Seinen versprochen, dass sie die Dinge auch tun werden, die er getan hat. Und sie werden noch größere Dinge tun, als das, was er getan hat. Aber wir dürfen auch auf sein menschliches Leben gucken. Ein ganz kleiner, winziger Satz im Lukas-Evangelium steht da, Lukas 2, Vers 52. Nachdem der 12-jährige Jesus im Tempel die Gelehrten, Schriftgelehrten völlig aus der Fassung gebracht hat, die überhaupt sich nie einkriegen konnten, wo hat denn der Junge das her, was er weiß, steht da, Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Ein ganz kleiner Satz. Die Menschen hatten Freude an ihm. Es muss so gewesen sein, dass er ein freundlicher, hilfsbereiter, tätiger, junger Mann war, so wie das in der jüdischen Kultur eben üblich war. Also können wir es uns direkt abgucken von ihm. Zum Schluss habe ich eine praktische Aufgabe für euch. Wenn wir an dieser für uns, beziehe mich voll mit ein. Wenn wir daran denken, wir wollen praktisch werden. Wir wollen es tatsächlich nicht bei Worten und auch nicht bei Zungensprache oder wie auch immer diese Redekunst oder wie auch immer gemeint ist. Wir wollen es nicht dabei belassen. Wir wollen in Tat und Wahrheit uns zuerst untereinander, aber damit auch die Menschen, nämlich den Nächsten, deinen Nachbarn, deinen Schulfreund, deinen Kollegen, wie auch immer. Wir wollen diese Menschen so lieben. Entflammt von der Liebe Gottes, entzündet in unserem Herzen von dieser unauslöschlichen Flamme. Und ich möchte mal den ersten Schritt ansetzen, nämlich den Schritt der Hinwendung, den Schritt, ich teile das Leben mit dir. Und das sieht ganz praktisch so aus, dass wir Zeit miteinander verbringen. Ich habe mal dieses kleine Ührchen hier mitgebracht. Zeit miteinander verbringen. Ich wollte jetzt die Latte nicht zu hoch hängen, also eigentlich, ich sag's trotzdem mal. Wir verabreden uns mal darauf, dass wir 2 Stunden pro Woche Zeit in einen Mitchristen hier aus der Gemeinde investieren. Zeit. Investieren. 2 Stunden pro Woche. Was denkst du jetzt? Als ich die Idee hatte, habe ich gedacht, oh, wo soll ich denn das auch noch unterbringen? Ja, genau das ist es. Witzig, gestern die Leute auf der Straße, da hatten manche keine Zeit, sich umarmen zu lassen. Keine Zeit. 2 Stunden pro Woche. Ich habe jetzt leider kein Maßband mitgebracht. Mir ist nicht eingefallen, wie man das checken kann. Ich kann euch nur ein bisschen damit nerven, dass man es auch wirklich macht. Ja, klebt ihr irgendwie so ein Ding an den Kühlschrank oder Schreibtisch oder ins Bad oder irgendwo hin, dass man daran denkt. Ich schick dir, ja, alles klar. Ich schick eine Rundmail jede Woche. Übrigens, die Uhr geht absichtlich 1 und 1/4 Stunde vor. Vielleicht hat es ja auch prophetischen Ausdruck. 2 Stunden pro Woche Zeit miteinander verbringen. Und das ist, erstens mal sich das Fenster einzuräumen, nicht so einfach. Du darfst es dir leicht machen, erstmal mit deinen Lieblingen anfangen. Später oder nein, im Laufe der Zeit, es wäre einfach schön, Spaß beiseite. Wirklich, ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Es ist so wichtig, dass wir uns kennen, dass wir aneinander Anteil haben. Daraus können dann nämlich praktische Dinge erwachsen. Es gibt ja unterschiedlichen Ausdruck. Es gibt ganz klar einen unterschiedlichen Ausdruck von Liebe. Manch einer äußert das in Lob und Anerkennung. Manch einer ist sofort dienstbereit, sofort hilfsbereit, hilft und macht und tut, wo er kann. Ein anderer drückt seine Liebe in kleinen Geschenkchen aus, in kleinen Aufmerksamkeiten, ohne viele Worte. Das ist typabhängig. Es gibt übrigens so ein Buch, eigentlich für Ehepaare, die 5 Sprachen der Liebe. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da gerne mal ein bisschen mit beschäftigen. Ist sehr stark auf die Ehebeziehung konzipiert. Aber es ist grundsätzlich so, jeder drückt Liebe, Liebesbeweise anders aus. Darin kann man sich dann auch üben. Gut, ihr Lieben, bis dahin, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Johannes schreibt in diesem Brief, wer mit ihm leben will, der muss auch tun, was er getan hat. Kurz und klar. Ich würde euch bitten, kurz aufzustehen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für deine Geduld mit uns, Herr. Ich danke dir, Herr, dafür, dass wir wissen dürfen, deine Liebe hört nicht auf, noch über die Entstehung der neuen Erde und des neuen Himmels hinaus wird deine Liebe am Ende bleiben. Herr, und wir wollen uns ausstrecken nach dir und uns neu füllen lassen, neu durchdringen lassen, neu entflammen lassen von dem, was du geben willst. Was ein nicht diskutierbarer Unterschied ist zu allen anderen Gemeinschaften, wo Leute freundlich miteinander unterwegs sind. Herr, das ist die Substanz, von der wir leben und von der andere Menschen auch leben sollen, Herr. So bitten wir dich, Geist Gottes, komm auf uns, füll uns, berühre uns, entfache einen Flächenbrand der Liebe unter uns und weit in diese Region hinein, Herr, zu den Menschen, die du so sehr liebst. In Jesu Namen. Amen.